Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Hallo, hallo.
Da sind wir wieder, nachdem wir uns in der Pre-Show, die immer noch nicht veröffentlicht wird, durch sämtliche Führerscheinklassen gearbeitet haben.
Ja.
Bis wir bei den landwirtschaftlichen Fahrzeugen waren und sind wir jetzt quasi endlich zur Aufnahme gekommen.
Genau, über E-Rocket, Tesla und so weiter haben wir uns da in der nicht aufgezeichneten leider Pre-Show ausgelassen. Das hätte man auch so aus Schnipsel auch nochmal veröffentlichen können.
Ja, das stimmt.
Und in einem Teil der Pre-Show, das war ja auch eigentlich ganz interessant, hätten wir ja fast noch Auxilla Konkurrenz gemacht.
Oh, die sind konkurrenzlos, glaube ich.
Da hast du auch wieder
Podcast
recht.
Ist so outstanding, das werden wir niemals erreichen.
Da hast du auch wieder recht, ja.
Ja.
Genau.
Der skeptische Podcast aus Hamburg.
Genau, ja.
Und ich kannte ihn noch, da waren sie in Münster.
Ja, ich auch übrigens, genau. Der Umzug, ja. Genau.
Mhm. Gut.
Gut. Aber wo wir gerade über Podcasts gesprochen haben, hast du schon in den Podcast reingehört?
Nein, habe ich noch nicht.
Ich auch nicht. Okay, dann haben wir das Thema auch erledigt. Und was haben wir gerade, da hatten wir es auch in der, vor der Aufnahme drüber gesprochen, wie hieß der Podcast nochmal, den wir beide vorher nicht kannten?
Baywatch Berlin.
Ja, genau. Genau, das war auch so einer, Baywatch Berlin. Ja.
Man muss dazu sagen, sie haben einen Star-Protagonisten, der in der breiten Masse bekannt ist. Und die anderen beiden Protagonisten mussten wir selbst erstmal nachgoogeln. Aber interessant. Gut, haben wir wieder was dazugelernt.
Ja, vor allem auch nicht erst seit gestern am Start. Also da sieht man auch mal wieder, ist anscheinend nicht unbedingt jetzt so meine Zielgruppe ist sehr ähnlich, aber ich bin anscheinend nicht unbedingt die Zielgruppe von diesem Podcast, sonst hätte man es
ja. Ich habe ihn jetzt mal abonniert, mal gucken.
Ah, okay, gut, genau, dann kannst du ja das nächste Mal eine Rezension drüber abgeben.
Nein, das werde ich nicht tun, nein.
Diese Rubrik mit Podcast, ich sag mal Empfehlungen, aber wo wir Podcasts kurz angesprochen oder mal zum Hören empfohlen haben, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, fällt mir gerade ein.
Ja. Ja, weil bei mir ist ehrlich gesagt nicht viel dazugekommen. Dann hatte ich einen Podcast, den ich eigentlich empfehlen wollte, aber da ist es auch bei der ersten Folge geblieben und es kam nichts Neues.
Ja, schade.
Und da habe ich überlegt, okay, wie soll ich was empfehlen, wo jetzt 2 Monate nichts kam, obwohl es eigentlich ein Podcaster ist, der recht bekannt ist und auch ein sehr bekanntes Hauptprojekt hat, aber da kam dann halt nichts mehr. Da habe ich gesagt, okay, dann kann ich das ja nicht empfehlen. Ja. Macht dann wenig Sinn.
Ich weine ja eigentlich immer noch dem Pot About Pot hinterher.
Nur weil er uns so lobend erwähnt hat damals, oder wie?
Nein, das nicht, sondern weil das Projekt ja dann auch eingeschlafen ist und es sollte ja auch wieder kommen, daraus wurde nichts. Ich hatte ja dann mit ihm auch nochmal Kontakt gehabt und habe gesagt, wenn er irgendwie Hilfe braucht oder so, wäre ich gerne bereit, da unterstützend unter die Arme zu greifen, eventuell auch hier Space zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise halt die Produktion zu übernehmen, einfach nur einsprechen oder so, ja. Aber da ist ja auch nichts leider draus geworden, weil ansonsten fand ich das eigentlich ein sehr gelungenes Projekt damals. Aber ja, vielleicht hat sich die Zeit auch einfach überholt für sowas. Ich weiß es nicht. Gibt's sowas in dieser Art noch? Ich glaube, alleine ein Podcast darüber.
Du meinst, der Podcast-Empfehlungen ausspricht, ja, etc.
Also nur, wie gesagt, nur ein Podcast über Podcasts. Der
andere weiß Podcast ich nicht. Die Podcast-Bubble, die Podcast-Szene ist so riesig geworden, das ist der Wahnsinn. Du siehst ja, selbst dieser sehr große Podcast, der Baywatch Berlin, den kannten wir beide nicht. Und da sieht man mal wieder, dass man in verschiedenen Bubblen unterwegs ist und dass diese Baywatch-Geschichte da eine sehr kommerzielle Geschichte ist und wir uns da wahrscheinlich gar nicht so drin bewegen. Das sind dann nochmal so ganz andere Bubblen, auch so die ganze Audio-Now-Bubble, wo die Leute drinstecken.
Genau.
Oliver Pocher und diese ganzen A- bis Z-Promis, sucht es euch aus, wo ihr Oliver Pocher einordnen wollt.
Der Podcast jetzt? Ich glaube, der Podcast ist auch Audio-Now.
Genau, und die sind alle bei Audio-Now untergekommen. Das sind diese ganzen Privatfernsehstars, in Anführungsstrichen, die sich da etablieren wollen in irgendeiner Weise. Das ist alles nicht so meine Welt. Da bin ich nicht so daheim, obwohl es teilweise nette Formate gibt, denke ich mir. Aber ja, mein Gott, ich habe so viel Podcasts im Abo, ich habe auch nicht die Zeit und die Muße, mich da überall noch reinzuhören. Ja.
Ne? Wobei ich da auch sagen muss, wie gesagt, ich habe über Baywatch Berlin habe ich von dir erfahren heute kurz. Ja, mir sagte der auch nichts. Mhm. Du wurdest ja auch, glaube ich, auf dem Podcast auf angesprochen. Ja, hast mir den Schultern gezuckt und dann hieß es, glaube ich, nur, wie, du kennst den Podcast nicht oder so ähnlich.
Ja, war interessant, das Gespräch. Und,
ja, klar, da kam ich ja wieder auf Melzer. Melzer kennt auch jeden Koch. Ja. ich kenne halt nicht jeden Podcast. Ja. Oder nicht jedes nicht jeden Podcast. Ja. Nicht vielleicht. Man kann nicht alles kennen.
Nein, das kann man nicht. Dafür ist das mittlerweile viel zu groß geworden.
In unserer Blase kenne ich, denke ich mal, fast alle. darüber hinaus natürlich auch einiges, gerade im deutschsprachigen Raum, aber alles geht einfach nicht. Ja.
Jedenfalls nicht für mich. Nein, und wie gesagt, da gibt es auch viel zu viele Themenbereiche. Und
gerade wie du es eben auch schon gesagt hast, alles, was halt so quasi Quereinsteiger ist zum Podcasten, die aus der TV-Ecke kommen und dann mittlerweile Podcasting machen, die aus der Musik-Ecke kommen und mittlerweile Podcasting machen. Ja, da gibt es ja mittlerweile, oder da gibt es ja auch einige Beispiele. Sehr erfolgreiche Rapper, die eigentlich jetzt schon seit längerem keine neuen Alben mehr hatten, aber sehr erfolgreiche Podcasts in Deutschland am Start haben, zum Beispiel. Klar, da kennt man ein paar Namen, aber alles geht gar nicht. Vor allem, wie gesagt, diese ganzen, ja, Quereinsteiger ist auch falsch gesagt, aber gerade da, ja, gerade diese ganzen Z-Promis, die mittlerweile einen Podcast haben.
Ja, die versuchen halt diese Podcast-Welle mitzunehmen, und diesen Hype.
Wenn sie es ja wenigstens noch selbst machen würden.
Naja, gut,
das muss mir echt teilweise Bauchschmerzen macht, sind die, die von irgendjemanden eingefangen werden oder eingekauft werden und dann quasi nur zur Aufnahme erscheinen und die mit dem Namen versuchen, ihr Format und dann halt da eventuell Werbeplatzierungen an die Hörer zu bringen. Und damit habe ich teilweise oder kriege ich Bauchschmerzen. Bei den Formaten.
Ja, aber das machen ja die wenigsten. Ich meine, Tim Melzer macht das auch nicht. Der kommt dorthin, setzt sich hin, spricht ein und geht wieder.
Aber bei dem Format muss man auch sagen, da steht nicht nur Melzer drauf.
Da steht OMR
drauf, ganz klar. Da ist sehr, sehr, sehr viel, ich meine, da steht nicht nur Melzer drauf auf dem Podcast, ja, sondern da ist auch sehr, 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 sehr viel Melzer drin in dem Podcast. Wie gesagt, bei anderen, gerade so ein paar Z-Promi-Podcastern, da mein Gott, da ist der Name draufgeklebt, da hörst du die Stimme. Aber das
war's dann stimmt, auch schon. Wenn du das so siehst, hast du recht. Also da ist auch inhaltlich sehr viel Melzer und teilweise ja auch, wie es von einigen Hörern kritisiert wird, zu viel Melzer, weil er den Gästen nicht immer den Raum bietet, den sie gerne hätten oder den sie vielleicht auch benötigen.
Ja, es ist teilweise schwierig, aber das ist halt der Herr Melzer.
Melzer. Und deswegen hört man den Podcast ja auch gerne und ich bin ein extrem großer Fan von Tim Melzer. Ich mag ihn und je länger ich ihn verfolgt habe in seiner Karriere, je mehr habe ich ihn schätzen gelernt oder auch je mehr, auch gerade durch diesen Podcast hat man noch mehr hinter die Kulissen blicken können oder hat er noch mehr von sich preisgegeben, als man so oder man glaubt es zumindest, dass er dort mehr von sich preisgegeben hat und
der vor Podcast allem hat noch zum größten Teil sehr gute Gäste, also wirklich gute Gastauswahl, muss man sagen. Man muss ihn halt mögen. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber wir haben den mittlerweile schon so oft erwähnt, den Podcast. Ich höre ihn immer wieder gerne.
Ich höre ihn sofort. Also das ist, wenn der Podcast rauskommt, dann stoppe ich alle anderen Podcasts und lege sie auf Hold und höre mir den Podcast sofort an. Das ist einer der wenigen Podcasts, der sofort bei mir abgespielt wird. Man muss sich natürlich auch ein bisschen für die Kulinarik und für dieses ganze gastronomische Geschehen interessieren und was da so abgeht. Wenn man da nicht so den Zugang zu hat und wenn einen das gar nicht interessiert, ich denke, dann ist das auch nicht so unbedingt ein Podcast, wo man zu Hause ist.
Ne? Genauso, wenn man sagt hier, was ist das für ein Arschloch, dann hat sich die Sache auch schon wieder erledigt.
Ja, ganz klar. Aber, Tim Melzer polarisiert auf höchster Ebene, ganz klar. Ja.
Naja, aber auch wieder genug Werbung für den Podcast gemacht.
Ja.
Genau. Haben wir eigentlich irgendwelche Themen mitgebracht? Oder wollen wir einfach weiter über die Podcast-Bubble sprechen?
Nee, das wäre heute ein bisschen doof, weil die Themenlage ist eigentlich ganz, ganz reichhaltig, würde ich sagen. Ja?
gut. Weil so viel hatte ich gar nicht in den Topf reingeschmissen. Ja.
Och ja.
Gut. Okay.
Fangen wir mit zwei kleinen Corona-Themen an.
Ja.
Es gibt ja Podcasts, die versuchen, das Wort Corona zu vermeiden. Macht wahrscheinlich auf YouTube Sinn.
Oder?
Nee, also generell, die sagen jetzt C-Wort. Auf YouTube kenne ich das, weil das teilweise auch zensiert wird und teilweise dann auch nicht mehr monetarisiert wird bei YouTube.
Ja, das Problem ist wieder, wenn du, okay. Ja.
Aber bei in Podcasts ist das relativ, denke ich, harmlos. Da kann man das doch durchaus, man kann durchaus das Kind beim Namen nennen.
Ne? Ich wüsste jetzt keine Plattform, auf der wir erscheinen, die irgendeinen Content-Filter über Podcasts laufen lässt.
Nö. Das heißt, wir sind ja sowieso plattformunabhängig. Und wenn uns eine Plattform rausschmeißt, wir sind ja sozusagen nicht plattformabhängig. Oh, wir sind zwar auf jeder Plattform, aber...
Das Thema Cancel Culture bitte nicht ansprechen.
Du, sie sollen uns doch Spotify rauswerfen. Also wenn ich mir die Spotify Plays anschaue, sind das nicht unsere Hauptplays, sage ich jetzt mal.
Oh, hat sie das, apropos rauswerfen, hat sie das mitgekriegt mit Patreon? Die haben jetzt auch Scheiße am Bart.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Und zwar hatten die einen ihrer Nutzer auf der Plattform rausgeschmissen. Mhm. Und ein Teil der Hörer haben Klagen eingereicht, weil sie keinen Zugang mehr haben zu ihrem oder zu halt demjenigen, den sie halt raus haben. Mhm. Und das Einstellen des Verfahrens wurde jetzt abgelehnt. Und da kommen alle, unterm Strich kann da eine recht große Summe zusammenkommen anscheinend, die an die einzelnen Kläger dann ausgezahlt werden muss. Also da bin ich mal gespannt, wie das letztendlich ausgeht. Vor allem, welche Summe da zusammenkommt, weil wenn das Schule macht und es betrifft ja dann unter anderem oder könnte auch Twitch betreffen mit Dr. Disrespect, den sie rausgeworfen haben. Stell mir vor, die ganze die ganzen Follower von Dr. Disrespect würde da Klagen einreichen. Alle holla die Waldfee, also das kann doch ganz schön Kreise ziehen, ne, in den Staaten.
Das könnte heftig werden. Er hat ja eine wahnsinnig große Community.
Ja. Naja, und Patreon wurde ja auch schon gerätselt, wie sie das finanziell halt verkraften können, weil da angeblich oder anscheinend mehrere Millionen halt jetzt zusammenkommen können, die sie zahlen müssten. Da muss man echt mal abwarten, wie sich das entwickelt, weil gerade, oder auch andere Plattformen ja auch, das ist ja nicht nur Twitch, das ist YouTube, Facebook, Twitter, wobei da ist die Frage, da fließt kein Geld. Patreon, da unterstützt ja dann als Mitglied ja auch wieder den Content Creator. Twitch kannst du das machen, YouTube kannst du das machen. Bei Facebook, obwohl gibt es bei Facebook Gaming auch die Möglichkeit, wie bei Twitch und YouTube? Ich glaube schon, ja. Das könnte ein Problem werden. Okay, Twitter denke ich jetzt eher weniger, weil du da kein Bezahlmodell hast für zum Beispiel Verified User. Aber da gibt es ja auch noch andere Plattformen. Genauso wie sieht das aus, wenn Kickstarter ein Projekt rausnimmt. Aus irgendeinem Grund.
Mhm. Ah, stimmt.
Und Leute schon gebackt haben, die kriegen zwar ihre Kohle zurück, aber das Projekt ist ja weg. Das Produkt, für was du eigentlich unterstützt hast. Also das könnte vielleicht auch nochmal eine Plattform sein, die davon betroffen wäre, je nachdem, wie das ausgeht. Also da bin ich auch mal gespannt.
Mhm.
Das denkbar. Ist auch nochmal, ja. Gut, aber zurück zu
zurück zum Thema. Fangen wir ja mit dem nicht so brisanten Thema an. Apple wird die Rückkehr ins Büro auf nächstes Jahr verschieben. Das heißt, es war ja geplant, dass sie so im Sommer oder im Herbst etc. nach und nach ins Büro zurückkehren, also auf den Campus zurückkehren. Also wir reden ja von Amerika. Und das wird sich auf Anfang, also im Moment sieht es so aus, dass sich das auf Anfang nächsten Jahres verschieben wird. Das kann sich aber nochmal ganz schnell wieder ändern. Wir wissen ja alle, Corona ist nicht weg, Corona ist gekommen, um zu bleiben, kann man so sagen.
Ja, vor allem, wenn man sich die Zahlen in Amerika anguckt, das ist ja...
Es ist recht heftig. Und es gab da ein Interview von Tim Cook, dass er gesagt hat, ja, wir reagieren da sehr dynamisch drauf, das ist ja auch gut so. Und wir reagieren auch dynamisch auf Schließungen von jeweiligen Apple Stores. Und dann gab es einen Kommentar von einer Reporterin, die gesagt hat, ja, man kann mittlerweile sagen, wenn morgen ein Apple Store im Ort XY zumacht, kann man davon ausgehen, dass das der nächste Corona-Hotspot wird. Ja. Also das ist, Apple geht auf diese ganze Geschichte extrem vorausschauend und kontrolliert und wirklich auch immer tages- und situationsbezogen. Also das finde ich sehr, sehr gut und im Moment haben sie halt für sich entschieden, auf den Campus erst Anfang nächsten Jahres zurückzukehren. Ja. Vorläufiger Termin, muss man dazu sagen.
Ja. Ja.
Genau. Und ja, auch ein Thema, was man, denke ich, dazu nehmen kann, ist das Thema der Mietpreissenkungen in United Kingdom, also in Großbritannien, im Vereinigten Königreich. Da hat Apple ja 38 Läden am Start und sie haben nicht bei allen Läden, aber bei einem Großteil den Vermietern angedroht, sondern darum gebeten, die Mieten zu senken. Teilweise bis zu 50% haben sie gefordert. Und teilweise haben sie auch gesagt, wir setzen aus oder wollen aussetzen. Und als kleinen Anreiz haben sie gesagt, ja, wir verlängern dann aber auch die Mieten, oder besser gesagt die Mietzeit. Wo da der Anreiz sein soll, das weiß ich jetzt direkt auch nicht, weil wenn sie jetzt eine sehr lange Zeit nichts bezahlen wollen oder nur die Hälfte bezahlen wollen, nützt mir das jetzt auch nichts, wenn sie das verlängern wollen oder generell die Laufzeiten verlängern wollen. Und
ja, hier mein Stuhl knarrt, das alle, wohin schon? Alle, wenn man das
schöne Aufnahme Grüße hört, an Herman Miller, wir brauchen einen Stuhl.
Ja, genau, so ungefähr. Ja. Ich habe zuletzt noch gesagt, der wird nicht ersetzt, bis er auseinanderfällt und wie gesagt, es könnte bald soweit sein.
Ja. Ah ja, siehste.
Ja. Ja. Nee, was ich gerade sagen wollte dazu noch, es ist ja auch immer die Frage, wie sehen die Verträge aus? Gibt es da irgendwelche Sonderkündigungsrechte, gerade jetzt zum Beispiel im Hinblick auf die Pandemie? Es soll Verträge geben, wo sowas drin ist. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich denke mal, dass die nächsten Jahre solche Klauseln in Verträgen durchaus Standard werden könnten. Gerade auch bei Neuabschlüssen in Zukunft, bei Mietverträgen, die jetzt neu verhandelt werden müssen, könnte ich mir vorstellen, dass da entsprechend Klauseln reinkommen, weil wir auch heute noch nicht wissen, wie lange verfolgt uns das Ganze noch. Wird es nochmal eine zweite, dritte Welle geben? Wird es nochmal einen Shutdown geben? Ja, muss ich meinen Laden wieder dicht machen? Ich denke, dass das auf jeden Fall ein Thema wird, was zukünftige Verträge betrifft. Ja, also nicht nur jetzt UK, sondern gerade auch hier bei uns in Deutschland, denke ich mal, wird das auf jeden Fall ein Thema werden. Wenn man gerade mal überlegt, wie viel auch in der Gastronomie, eben hatten wir ja schon mal kurz über den Podcast gesprochen, das wurde ja auch von vielen Gastro schon mehrfach thematisiert jetzt. Wenn man mal guckt, wie schlecht es oder wie stark angegriffen hier teilweise die Gastronomie ist und da zu kämpfen hat, auch gerade mit ihren Mieten diese zahlen müssen oder mit ihren Pachten diese zahlen müssen. Ich denke, das ist ein Ding, was jetzt einfach vertragsmäßig kommt. Und wie gesagt, es soll Verträge geben, in dem entsprechende Klauseln schon enthalten sind. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, wie es da im Vertragsrecht in UK aussieht, ob das vielleicht auch so ein Standardding ist, könnte auch sein, dass man da gesagt hat, okay, wir machen euch jetzt, oder wir werden halt gerne darüber reden, machen euch das Angebot, hier wir verlängern oder wir kündigen nicht oder wir verlängern jetzt schon für die nächsten 10 Jahre zum Beispiel, dafür aber bitte jetzt in der Zeit, wo wir auch nur, keine Ahnung, nicht wissen, wie es weitergeht, beziehungsweise bis jetzt nur ein Drittel Umsatz erwirtschaften konnten etc. bla bla, hätten wir gerne Nachlass oder Verzicht. Ja, dafür machen wir aber den Vertrag jetzt 10 Jahre fix, dann ist auch wieder die Frage Gegenseite, ja, wir können, wie es da mit der Mietentwicklung dann ist, wie man das eventuell dann nochmal einpreisen kann, dass man da hier irgendwie x Punkte höher geht als jetzt oder so, das keine Ahnung, ja, das ist ja wieder Verhandlungssache, aber ich denke mal, du wolltest eh noch drauf hinaus jetzt, die Frage ist, wenn ein Unternehmen wie Apple mit sowas kommt.
Ja, das aufgrund der aktuellen Quartalszahlen, ich meine jetzt nicht nur aufgrund dessen, sondern es spielt gerade so ein bisschen, es hat so ein Geschmäckle, wenn man sich die aktuellen Quartalszahlen anschaut. Und dann liest man so eine Headline und versucht das irgendwie zu verstehen oder in Einklang zu bringen. Gerade wo Apple sich ja sehr positiv platziert, was ihre Ethik angeht oder was ihre ethischen Grundsätze angeht. Da kann man das schwer einordnen und schwer verstehen. Ich verstehe von der wirtschaftlichen Seite Apple auf jeden Fall, ganz klar.
Und sie steht damit ja auch nicht alleine. Klar gab es auch bei anderen schon Kritik, klar. Aber bei vielen, die halt nicht jetzt so die Größe von Apple haben, ist es ja auch wurde es ja auch entsprechend umgesetzt, muss man ja auch sagen.
Ja, ist richtig. Das ist das Problem. Aber es ist ja genauso die Geschichte, was bei Apple angesprochen wird, diese Steuergeschichte, Sprichwort Irland etc. Und da habe ich eine ganz andere Meinung zu, weil sage mal so, das ist keine Sache, die jetzt nur Apple speziell angeht, sondern das sind auch zig anderen Firmen, die es angeht, und das ist eine Systemfrage, wo wir einfach ein Problem haben. Diese in Anführungsstrichen Grauzonen dieser Steuervermeidung oder dieser positiven Steuerveranlagung oder wie man das auch nennen mag, das ist ja ein politisches, grundsätzliches Problem, was wir haben. Und wenn das grundsätzlich verändert wird, dann gibt es diese Problematiken letztendlich auch nicht mehr. Jedenfalls nicht in diesem Umfang. Mhm. Und Irland partizipiert ja auch davon in einer gewissen Form. Sie könnten das Ganze ja auch sofort strukturell ändern und sie könnten da ja auch andere Gesetze auf den Weg bringen, aber sie bieten ja Apple halt oder auch allen anderen Firmen diesen Anreiz. Mhm. Also jetzt nochmal, das ist jetzt zwar ein Thema, was jetzt nicht dazugehört, in Anführungsstrichen, aber ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen mit diesen Mietpreisen oder mit dieser Mietpreissenkung, die Apple fordert. Wie gesagt, wenn man sich das anschaut, was Apple erwirtschaftet hat etc., passt das nicht ganz ins Bild. Ja,
trotz Pandemie so ein Rekordquartal dann nochmal hinklatschen.
Genau.
Und dann kommst du und sagst dann, hier, klar. Wir wollen keine Miete zahlen.
Aber
überspitzt ausgedrückt jetzt.
Ja. Aber wie gesagt, das hört ja auch alles in Anführungsstrichen zum kompletten Geschäftsverhalten zu Apple dazu. Wo fängt man an, wo hört man auf? Und diese Rekordzahlen kommen ja nicht ohne, kommen ja jetzt, ja. Wie soll ich es jetzt ausdrücken? Es ist, ich kann es irgendwo verstehen. Letztendlich weiß Apple auch nicht, wie lange die Situation anhält und wie lange wir von dieser Pandemie betroffen sind, wie lange uns das verfolgen wird. Keine Ahnung. Man müsste noch mehr Background-Informationen haben zu dieser ganzen Geschichte, wie sich das jetzt so wirklich verhält und wie auch wirklich diese Vertragsstrukturen aussehen. Ja.
Ja, vor allem da muss man auch mal gucken, an wen zahlt denn Apple bitte Miete? Das ist ja nicht die Tante Erna, ja, ums Eck oder so. Wo du sagst, okay, die lebt von der Miete, die sie jetzt in dem Objekt kriegt.
Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Das ist zu 99,9% wahrscheinlich nicht der Fall. Ja. Und diese Firmen in der Regel, man muss ja nur auch hier an entsprechende Firmen in Deutschland gucken, ja, mit ihren ganzen Objekten, die sie haben in der Größenordnung, die nagen ja auch nicht unbedingt am Hungertuch. Klar, wenn denen die Hälfte der Einnahme über alle Mietobjekte wegbrechen würde, auch nochmal so ein Ding. Aber.
Naja, aber wenn du halt mehrere solcher Mieter hast, die ihre Miete kürzen wollen, da muss man halt das sehen. Kleinvieh? Eins holt das andere oder ein Mieter kürzt, der andere kürzt und das kann einen dann letztendlich auch als großes Immobilienkonsortium zum Fall bringen oder zum Straucheln bringen, solche Mieter
letztendlich. Ich denke mal, interessant wird es wirklich werden, wenn wir es einigermaßen überstanden haben, sich die Lage zu, sagen wir mal, 80% wieder normalisiert hat, mindestens, wenn nicht sogar besser, hat sich das Einkaufsverhalten tatsächlich geändert, ja, was momentan ja immer so prognostiziert wird. Ja, es wird nichts mehr so sein wie vorher. Je nachdem, wie lange das auch jetzt noch andauert, wie eventuell nochmal Spitzen kommen, ja. Beziehungsweise eine zweite oder dritte Welle. Ja, wie wird sich halt das Einkaufsverhalten entsprechend, oder wie wirkt sich das aufs Einkaufsverhalten aus? Wird es nochmal so ein Shopping geben, ja, dass du halt wirklich, oder gerade kann Apple auch in Zukunft noch so Leute in den Store ziehen, wie in der Vergangenheit. Wenn es Apple nicht kann, und das wissen wir ja aus der Vergangenheit auch, ein Apple Store ist einfach ein Magnet, alle drumherum profitieren auch davon. Genau, profitieren ja. auch davon. Ja. Mhm. Was ist dann, wenn Apple jetzt aufgrund von Corona dann einfach sagt, okay, an dem Standort lohnt sich der Store nicht mehr, wir machen den zu. Ja, was bedeutet das auch, dass wir drumherum? Mhm. Das ist auch, denke ich mal, und das ist ja in der Regel, oder was heißt in der Regel, aber sehr viele Stores sind ja auch gerade Insolventen drin. Ja, der vermietet ja nicht nur an Apple, sondern in der Regel sind das ja noch einige drumherum. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja. Also ich denke, es ist schwierig, gerade auch PR-Technik für Apple, das momentan so handhaben zu wollen. Mhm. Aber es ist auch, denke ich mal, nicht einfach für die andere Seite, gerade mit den ganzen Auswirkungen, die es haben könnte. Es geht ja nicht nur um den Mietverlust, sondern eventuell auch den Verlust als Kunden plus den Verlust, den alles drumherum vielleicht noch mitmacht, wenn Apple wegbricht.
Ja, ja, klar.
Also ganz schwieriges Ding. Wie gesagt, ich hab Bauchschmerzen damit, mit dem ganzen Ding, weil Apple gerade jetzt in der Situation mit diesem Quartal halt dann so eine News kommt. Da habe ich echt Bauchschmerzen damit. Aber letztendlich sind sie auch eine Firma und müssen Geld verdienen. Ne? Und wenn halt...
Ja.
Schwierig. Ich würde mir es anders wünschen, gerade dass sie als Vorbild quasi vorangehen und sagen, auch jetzt in der schwierigen Zeit unterstützen wir unsere Geschäftspartner, wie sie es ja teilweise in den ganzen Produktionsketten draußen auch machen. Ja, wir unterstützen unsere Geschäftspartner auch jetzt, was halt die Mietobjekte betrifft, und wir zahlen erstmal so weiter. Ja, und wir gucken uns das auch später an. Das wäre halt so eine Sache, die ich mir gewünscht hätte. Aber ja, mal gucken, vielleicht rudern sie noch zurück.
Ich denke mal, wenn der Druck zu groß wird und wenn das eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, dann könnte es sein, dass sie zurückrudern oder dass sie da eine gewisse Minderung reinbauen oder eine gewisse, das ein bisschen zurückschrauben, ja auch ihre Forderungen, sagen wir jetzt nicht von 50%, sondern vielleicht nur von einer 25-prozentigen Reduzierung ausgehen oder die vorschlagen etc., dass das sich irgendwie etwas milder anhört, weil 50% ist natürlich schon starker Tobak. Das ist heftig, ganz klar.
Das ist heftig, aber, ja.
Wie gesagt, man kennt zu wenig exakte Hintergründe, um da jetzt ein konkretes Urteil drüber abzugeben. Und deswegen möchte ich da jetzt nicht drüber urteilen, sowohl positiv als negativ. Da bin ich im Moment noch sehr neutral, ganz ehrlich.
Ja.
Gut, aber wo wir gerade über die Quartalszahlen gesprochen haben oder die schon angerissen haben, würde ich sagen, passt das nahtlos zum Thema. Quartal 3, in dem wir uns ja jetzt befinden, oder was jetzt ja abgeschlossen worden ist, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Quartal, trotz Corona. Mhm. Sie haben in allen Bereichen letztendlich zulegen können. Ich will jetzt hier nicht alles detailliert aufdröseln, dafür gibt es andere Blogs und andere Medien, die das viel schöner und viel besser können. Es gibt so eine Gesamtumsatzzahl von 59,7 Milliarden US-Dollar, die dort erreicht worden sind. Das ist gigantisch, das ist ein Wahnsinnsquartal, gerade im Hinblick darauf, dass wir mitten in der Corona-Krise stecken, gerade im Hinblick darauf, dass andere marktbegleitende Unternehmen stark Federn gelassen haben. Samsung, Huawei, wie sie alle heißen, die konnten nicht mit solchen Zahlen glänzen und Apple hat sich da quasi sehr dominant und sehr gut durchsetzen können. Und alles ist quasi nach oben gegangen. Speziell auch die Mac-Geschichte, was mich ein bisschen überrascht hat, weil das ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen rückläufig war und teilweise schon ein bisschen, mir persönlich ein bisschen Sorgen gemacht hat, konnte man jetzt ein Plus von 1,7% verzeichnen.
Das war nur nicht keine iMacs.
Nee, aber man könnte jetzt ganz böse sagen, das wird wahrscheinlich auch nicht der Hauptgrund sein, aber kaum macht Apple vernünftige Tastaturen, sprich
das wär's.
Die alte
Machen Sie 1,7 Prozentpunkte.
Nein, das wird nicht der Hauptgrund sein. Aber ich denke mir, das könnte auch ein ganz klitzekleiner Anteil sein, weil ja diese Butterfly-Problematik ja auch schon stark in die Öffentlichkeit gekommen ist. Gerade auch diese ganzen Promis, die sich da negativ geäußert haben, Stichwort Oscar-Präsentation, ja, wobei, oder Oscar-Interview.
Ja, wobei die Mac oder diese Mac-Zahl beinhaltet doch Desktop und Laptops, oder?
Das ist gemischt, klar. Aber nee,
und überleg mal alleine, wie viele MacBooks jetzt gekauft wurden, um den Leuten zu Hause die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten.
Das ist die Homeoffice-Geschichte, das ist das Corona-Thema, wo man auch eindeutig sagen kann, da hat Apple wahrscheinlich davon auch profitiert. Auch die iPad-Geschichte.
Ja, genau, die News hatten wir ja schon öfter. Ja.
Homeschooling, genau. Das ist natürlich auch ein großes Thema und sicherlich wird das auch ein Problem sein. Aber ich glaube, so ein klitzekleiner Anteil hat auch die Tastatur.
Ja, sicher, klar.
Ja? Und da ist einiges passiert. Ja, es war ein schönes Quartal, keine Frage, und durchaus positiv zu bewerten. Auch die iPhones sind nach oben gegangen und da hatten wir ja schon letzte Woche oder vorletzte Woche über eine Marktanalyse gesprochen von CIRP über das iPhone SE 2020 und ich glaube, positiv spielte auch in dieses Quartal eindeutig das Brot- und Buttergerät mit rein. Und das spiegelt auch diese positiven Zahlen wieder, die wir jetzt sehen im iPhone-Bereich. Da ist ein ganz großer Anteil vom iPhone SE 2020 drin.
Ja.
Meine Meinung.
Und vor allem, trotz Pandemie verkaufen sich ja auch die anderen iPhones sehr gut.
Ja, klar. Also
von daher.
Aber wir haben ja keine genauen Zahlen, wie sich das aufteilt. Wir haben ja nur diese Sparte iPhones.
Da kann man halt, wie gesagt, sich nur durch den einen oder anderen
Marktanalysen durchklicken und durchlesen. Und da hatten wir ja halt, wie gesagt, schon die genaue Berichterstattung in einem der letzten Folgen. Mhm. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das ein Anteil oder das Produkt eine Rolle spielt.
Ja. Was auch schön zu sehen war, ist, wie der Aktienkurs angezogen hat.
Ja.
Und sie dann wieder zum wertvollsten Unternehmen der Welt wurden, ja, was die Bewertung betrifft. Da hatten sie dann auch wieder, wie heißt nochmal der Ölkonzern? Egal, auf jeden Fall haben sie auch wieder überholt. Und was sie angekündigt hatten, hier der nächste Aktiensplit. Diesmal 1:4. Um es halt wieder auch interessant zu machen für normale Anleger, wie sie so schön gesagt haben. Dass man sich da quasi die Aktie auch wieder leisten kann. Ich hatte irgendwo, wie war es jetzt, zurückgerechnet, wäre der Aktienpreis jetzt irgendwie, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ich hatte was Schönes gelesen, halt auf hier ein paar Jahre zurückgerechnet, wo der Aktienpreis ja auf dem niedrigsten Stand war, jetzt bereinigt mit den ganzen Aktiensplits, wo sie irgendwie auf einen Aktienkurs von 30 oder 40 Cent kamen. Das fand ich eigentlich auch sehr faszinierend. Damals, damals. Vorbei. Ja. Die Chance hat man ja im Prinzip alle. Ich nie gehabt, ja, da einzusteigen. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der Apple-Aktien verkauft hat, kurz bevor sie so durch die Ecke gegangen sind.
Ich glaube, der wird sich jeden Tag ärgern, wenn er
das
seine Augen aufmacht.
Das glaube ich jetzt eher weniger. Okay. Aber der hat sich definitiv mal geärgert eine Zeit lang. Ich glaube nicht, dass er sich heute noch drüber ärgert. Da ist er jetzt nicht der Typ für, aber es war natürlich damals schon ärgerlich, ja.
Das ist so der Klassiker. Du tippst die richtigen Lottozahlen und vergisst den Lottoschein abzugeben. Das ist, glaube ich, damit vergleichbar, ne? Oder ähnlich, sagen wir es mal so.
Ja.
Und je nachdem, wie viel Aktien du hast, ähnlich viel Wert kann das dementsprechend sein oder ähnlich kann man das gegenüberstellen. Mhm. Ja. Naja, aber was auch viel interessanter war, was noch am Rande als Randnotiz auf dieser Quartalszahlenverkündigungsorgie stattgefunden hat, dass der Luca Maestri, ich wollte immer sagen Maestro, aber das ist was anderes, Maestri, bekannt gegeben hat, dass sich die iPhones etwas verschieben werden. Mhm. A few weeks later, um das jetzt nochmal zu zitieren, und ich glaube, dieses Zitat habe ich jetzt auf sehr vielen Blogs gelesen und auch auf sehr vielen marktbegleitenden Podcasts gehört, dass man davon ein sehr oft benutztes Zitat in den letzten Tagen, a few weeks later.
Genau, Oktober quasi.
Oktober, wenn man davon ausgeht, dass im September die Präsentation sein wird, weiß man ja nicht, wann die iPhones kommen. Das kann ja auch noch mehr sein als Oktober.
Das ist jetzt die Frage. Also ich bin.
Er hat sich auf das Ausrollen der iPhones bezogen und nicht auf die Präsentation letztendlich. Und wenn es jetzt nur ein oder zwei Wochen wären, ich glaube, dann hätte er jetzt nicht sich dazu genötigt gefühlt, da eine Bekanntgabe zu machen. Aber das muss ja schon mehr als ein, zwei Wochen sein.
Aber je nachdem, wann halt auch der Termin ist, und die Gerüchte waren ja Anfang September. Wobei ich jetzt ja eigentlich dann sinnvoller gehalten, man macht es Ende September. Weil wenn du jetzt Anfang September hast und es sind 4 oder 6 Wochen, also oder sagen wir mal, es wäre Ende Oktober, wenn die Geräte kommen, ist der Zeitraum ja länger, als wenn du das Ende September gemacht hättest.
Ja, das stimmt. Du hättest dann nicht mehr, der Abstand wäre jetzt nicht mehr so groß. Ich gehe ja jetzt mal ganz pessimistisch von November aus, Anfang November. Oder was auch sehr realistisch ist, wo sich jetzt auch viele Gerüchte drum ringen. Da gab es jetzt kein offizielles Announcement von Apple, aber da gab es dann noch eine erweiterte Gerüchtesituation, dass es eine gestaffelte Veröffentlichung der Geräte gibt oder ein Release-Tag oder von den Geräten, dass man das auf 2x2 aufsplittet. Es soll ja 4 Geräte geben dieses Jahr und dass man, wie gesagt, die Auslieferung staffelt. Das ist ja auch schon meine Theorie, die ich die ganze Zeit pflege und immer wieder seit Wochen kundtue, dass sich das Ganze verzögern wird ohnehin und dass es nochmal gestaffelt wird. Mit dieser These gehe ich ja schon seit Wochen steil und davon gehe ich einfach aus, dass das auch so stattfinden wird.
Wieso muss ich jetzt an Armageddon und Woody Harrelson denken?
Keine Ahnung.
Ach ja.
Ich weiß nicht, was in deinem Kopf so umhergeht. Nein,
weil du eben erwähnt hast, dass das deine Theorie ist, die du schon hier länger und so weiter. Ja, da ist mir eben Armageddon und Woody Harrelson, weil er ja, ich krieg den Spruch jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber er hat ja damals hier diesen Piratenfunk gehabt, wo er hier vom Ende der Welt und der Verschwörung gesprochen hat. Irgendwie hat er so ähnlich, hat er doch gesagt, und denkt dran, ich hab's euch zuerst gesagt oder so ähnlich.
Das war in Armageddon?
Nee, 2012. Sorry, 2012.
Armageddon war doch der Bruce Willis.
Ja, genau. 2012 war es. Gut, dass du mal was gesagt hast. 2012
war es. Ich durcheinander.
John Cusack, genau.
Armageddon,
Woody Harrelson, auch Film, wieder eine sehr tolle Rolle für ihn. Ja.
Also Armageddon, den Film kenne ich jetzt nun wirklich auswendig. Ich glaube, den habe ich schon 30 Mal gesehen.
Also, es war ja quasi Armageddon und der Weltuntergang, aber es ist 2012. Das ist 2012.
Okay. So platt es auch klingt, Armageddon zählt zu einer meiner Lieblingsfilme. Ist halt so.
Also meinen jetzt nicht. Allerdings auch nicht 2012. Wie gesagt, das ist mir jetzt. Am besten in Erinnerung geblieben ist er mir eigentlich wegen Woody Harrelson.
Okay.
Und da habe ich zuletzt auch nochmal gesehen, Now You See Me übrigens. Aber egal.
Back to topic.
Genau.
Das fällt uns ja immer schwerer in letzter Zeit.
Gut, wo waren wir jetzt gerade? iPhones, genau.
iPhone, etappenweise Auslieferung der Geräte, kann ich mir gut vorstellen und aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, sprich auch der etwas problematischen Lieferkette, und das ist, denke ich, auch der Hauptgrund, warum sich das Ganze verzögern wird, ist übrigens auch noch ein Punkt, der angesprochen worden ist in den Quartalszahlen, dass einige Produkte einfach auch vergriffen waren und nicht so gut lieferbar waren. Und da gab es auch nochmal so einen Hinweis, wahrscheinlich wären einige Zahlen sogar noch besser gewesen, wenn einige Produkte besser lieferbar gewesen wären. Gab's auch
das
noch
muss man sich mal vorstellen. Und das Ganze dann trotz Corona.
Hut ab. Ja, gut. Aber schlussendlich geht man im Moment davon aus, dass das Ganze gesplittet wird.
Wobei mich da wirklich interessieren würde, ist, wie viel von den guten Zahlen oder den Steigerungen waren wirklich Firmeneinkäufe. Das würde mich mal interessieren. Weil gerade konsumermäßig hört man ja immer davon, dass viele halt zurückhaltend sind und Geld und sie wissen nicht, wie es morgen quasi weitergeht. Ich gebe ja, oder von mir gesprochen aus, ich gebe ja momentan auch weniger Geld aus, gerade für so Sachen. Ja. Aber wie gesagt, das würde mich echt mal interessieren.
Also ich habe generell meine Ausgaben so stark reduziert, wie es irgendwie geht. Und ich ersetze nur noch Sachen, die kaputt gehen und die ich unbedingt benötige. Das handhabe ich bei der IT so und das handhabe ich derzeit bei allen anderen Dingen auch so. Sei es das Haus oder sei es irgendwas anderes. Wenn was kaputt geht, wird es repariert, ersetzt, instand gesetzt, keine Frage. Aber es werden jetzt ja keine großartigen Investments gefahren, die nicht unbedingt Not tun. Und alles, was derzeit reinkommt, was über dem ist, was ich fürs Leben brauche, das lege ich auf die Seite, ganz einfach. Mhm. Weil wenn man sich mal ganz, ganz nüchtern diese Corona-Situation anguckt und dass wir im Endeffekt vor einer zweiten Welle stehen, böse Zungen behaupten, dass wir mitten in der zweiten Welle schon drin sind, dann macht mir das wirtschaftlich gesehen ein bisschen Angst, ganz ehrlich.
Ja, du bist auch immer selbstständig und je nachdem, wie es da ist, meine Frau ist ja auch selbstständig und da läuft es im Moment eigentlich eher normal. Ja. Am Anfang, klar, viele wussten auch nicht, was ist. Da kam einiges an Stornushalt rein oder Verschiebungen. Aber mittlerweile läuft es eigentlich wieder normal. Von daher ist es halt echt abhängig davon, was man...
Ja, klar. Aber man weiß ja nicht, wie es aussehen wird. Und man weiß ja auch nicht, ob es noch mal einen zweiten Lockdown geben wird. Und dann wird es ganz bitter.
Dann wird es echt bitter, ja.
Ja, weil jetzt bei dem ersten Lockdown war es ja so, dass einige Firmen noch Rücklagen hatten, die jetzt aber natürlich aufgebraucht sind. Und wenn jetzt ein zweiter Lockdown kommen sollte, dann sieht das ganz böse aus.
Ja.
Deswegen glaube ich auch nicht, dass das in dieser Form kommen wird. Selbst wenn die, Zahlen so ansteigen werden, wird man das punktuell tun. Also man wird punktuell Lockdowns starten,
wo
halt die Hotspots sind.
Ich bin halt mal gespannt, wenn es jetzt halt mit den ganzen Schulen normal, in Anführungszeichen, wieder losgeht, wie sich dann die Situation entwickelt.
Könnte ein Problem werden. Könnte. Ich hoffe es nicht.
Ja, man muss es einfach mal abwarten. Man hat ja hier andere Länder schon gesehen mit den Schulen. Von daher muss man es einfach bei uns mal abwarten, ja, wie das sich bei uns entwickelt. Aber das könnte noch mal so ein Thema werden. Ja,
ja. Mecklenburg-Vorpommern ist ja jetzt schon gestartet mit dem normalen, in Anführungsstrichen, Schulbetrieb. Und da wird man dann halt sehen, wie sich das in den nächsten Wochen wie das in den nächsten Wochen ausgehen wird oder wie es sich verhalten wird. Naja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum nächsten Thema über Phil Schiller.
Ja, wenn wir schon mal bei Apple sind. Ja.
Da gab es auch sehr viele interessante Berichte und auch sehr viele interessante Theorien. Ich bin da auch so ein bisschen nüchtern unterwegs, würde ich sagen. Nicht so Clickbait-treibend wie viele andere Publikationen. Es gab dann eine überraschende Pressemitteilung, dass Phil Schiller sich so ein bisschen zurückzieht. Viele haben ja schon geschrieben, Abschied und tralala. Nein, es ist ein Abschied auf Raten, sagen wir es mal so. So würde ich es beschreiben. Er wird in Zukunft nur noch die Verantwortung für die Apple-Events übernehmen und wird diese gestalten und für den App Store diese beiden Produkte oder diese beiden Sparten wird er weiterhin betreuen. Das ist im Moment der aktuelle Stand, wird aber nicht mehr der Global Marketing Manager sein, was er ja bisher gemacht hat. Da wird der Joswiak nachziehen. Und da ist es ja auch so, dass der Kollege ja auch schon 20 Jahre im Unternehmen ist, also der Joswiak, nicht der Phil Schiller, der ist mittlerweile 33 Jahre im Unternehmen. Das ist also jemand, der mit 27 Jahren in das Unternehmen gekommen ist, also sehr früh eingestiegen ist und durchaus auch zu der alten Riege dazu zählt. Also Steve Jobs noch stark zusammengearbeitet hat und auch in der Situation, wo Steve Jobs aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf der Bühne stehen konnte, wo Auszeiten halt waren bezüglich seiner Krebserkrankung, dort hat ihn Phil Schiller halt auch vertreten, auch einige Präsentationen und einige Keynotes mit federführend gehalten anstelle von Steve Jobs. Also auch jemand, der stark ja, aus der alten Riege ist und zählt und spricht. Und deswegen kann ich das auch gut nachvollziehen, was in dieser Pressemitteilung drinsteht, und kann das auch gut verstehen, dass er sich so ein bisschen zurückziehen wird und will und sich auch ein bisschen um seine Kinder, seine Familie und um seine Hobbys kümmern möchte und nicht mehr so extrem und stark im Vordergrund stehen will, wie er das in der Vergangenheit getan hat. Und viele prognostizieren ja viele dramatische Dinge mit rein. Aber ich nehme das Apple jetzt einfach mal so ab, was da geschrieben stand und was da immer noch geschrieben steht. Und ich kann das auch so nachvollziehen. Ob das letztendlich so ist oder nicht, das weiß man nicht. Und ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei und auch Apple hat genügend Maßnahmen ergriffen, um solche Personen, die einfach jetzt ein bisschen kürzer treten oder auch weggehen wie Johnny Ive, dass es so schwer ist in der Öffentlichkeit. Also dieser Personenkult, der früher getrieben worden ist, also sprich auch mit über Steve Jobs oder das als Hauptidentifikationsfigur zu sehen, Steve Jobs, wie es früher ja war, da hat ja Tim Cook stark gegengesteuert. Er hat ja das auf sehr vielen Köpfen verteilt und hat auch sich ganz anders oder hat das Unternehmen auch ganz anders dargestellt. Wenn man sich die ganzen WWDCs anguckt, die nach Steve Jobs kamen und wie viele Leute auf der Bühne standen und wie viele Leute präsentiert haben, und er hat halt diesen Personenkult extrem abgebaut. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt auch nicht mehr so schlimm, wenn Phil Schiller zurück kürzer tritt oder irgendwann mal komplett ausscheiden wird. Das wird nicht mehr so extrem stark wahrgenommen, wie das früher war oder wie es früher die Gefahr war. Wenn er jetzt vor ein paar Jahren gegangen wäre, wäre das, denke ich, viel schlimmer gewesen. Oder wenn das der Rücktritt vor ein paar Jahren gewesen wäre, wäre das viel schlimmer gewesen. Ist meine Meinung.
Ja, aber ich denke, dass ja, aber er hat ja, oder in der Pressemitteilung wird ja auch, glaube ich, gesagt, er will sich mehr um Familie und Dinge kümmern, die ihm am Herzen liegen, und hätte da gerne mehr Zeit dafür. Kann man auch verstehen. Ja, klar, er ist erst 60, aber trotzdem, wer weiß, wie es halt auch gesundheitlich etc. weitergeht. Von daher macht das, denke ich mal, für ihn durchaus Sinn, wenn er sich da jetzt mal überlegt, ein bisschen kürzer zu treten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er die nächsten 5 Jahre eventuell nicht mehr dabei ist. Dass er jetzt wirklich dann ein Abschied auf Raten ist. Muss man einfach mal abwarten. Ich denke, Apple ist nach wie vor gut aufgestellt, vor allem gerade auch sein Nachfolger ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Von daher denke ich mal, wird das jetzt, was das normale Geschäft betrifft, da jetzt nicht das, oder es keine Probleme geben. Es ist natürlich schade, wenn das Gesicht wegfallen sollte.
Ja.
Weil
ja,
man hat ihn ja immer mal wieder, gerade bei den Präsentationen gesehen, ja, und er ist halt mit dem Gesicht von Apple, wie du es schon gesagt hast, ist halt die alte Riege, ja. Wer saß auf der Bühne, ja, das war Steve Jobs, der
ja
Schiller, am Anfang noch der, oder wie gesagt, jetzt Greg Federighi ist halt mit bei. Am Anfang war es noch, ach, wie hieß denn unser iOS-Kollege, der raus ist?
Scott Forstall.
Scott Forstall war noch mit auf der Bühne, ja, das waren die Gesichter einfach.
Ja, klar, aber das ist, ich sag mal, das ist der Lauf der Zeit. Und
ja, man wird ja auch nicht jünger,
und
wie gesagt.
Man wird nicht jünger, und Firmen verändern sich, und es werden halt, es kommen halt junge Leute nach. Und was heißt junge Leute? Wie ich eben schon sagte, der Joswiak ist auch schon 20 Jahre dabei.
Der kennt Apple, ja.
Ich meine, Phil Schiller ist nur 13 Jahre länger dabei. Es ist jetzt auch keine Riesendimension, keine Riesenunterschiede, die da jetzt klaffen zwischen den beiden Personen. Und ich sag mal, das ist, wie gesagt, Zeiten verändern sich, es ist der Wandel der Zeit, und Tim Cook hat ja nun wirklich, wie ich eben auch schon sagte, die Weichen so gestellt, dass sich Apple mit Händen und Füßen in den letzten Jahren dagegen gewehrt hat, einen Personenkult aufzubauen. Das war auch der beste Weg, nach meiner Meinung. Tim Cook ist nicht dazu geeignet, vom Charisma her oder von der Persönlichkeit in die Fußstapfen von Steve Jobs zu treten. Da sind eigentlich die wenigsten Apple-Mitarbeiter zugeeignet. Da gibt es wenige, die das können, so zu präsentieren, sich so zu positionieren und auch so zu polarisieren. Und das war halt nur, das war halt Steve Jobs. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er Firmengründer war und auch dementsprechend mit seiner ganzen Biografie, wie es dann mit Apple ging, wie er jetzt zurückgekommen ist, etc. Das hat ja, sind ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, wieso Steve Jobs als Kultfigur gesehen worden ist, was er auch eindeutig war. Hat ja nicht nur mit seiner Persönlichkeit zu tun, sondern auch mit der gesamten Steve Jobs Biografie an sich. Also von daher glaube ich, wird dieser Personenkult immer weniger eine Rolle spielen und immer weniger in den Vordergrund kommen. Ne? Und wie gesagt, Johnny Ive ist weg. Das war am Anfang eine kleine Aufregung. Im Moment schert das keine Sau mehr, auf gut Deutsch. Ne? Und es war ja auch eine große Identifikationsfigur bei Apple. Das war der Designer schlechthin und der die ganzen Produkte designt hat. Mhm. Ne?
Ja.
Und ganz früher wusste Johnny Ive letztendlich, wo er noch gar nicht im Unternehmen war, da hat man auch nicht großartig über die Produktdesigns nach außen kommuniziert oder man wusste auch, da wussten auch nur die Tech-Freaks, dass es zum Beispiel Frog Design war, die den größten Teil der Rechner designt hat oder sehr viel Designarbeit übernommen hat. Da gab es auch nicht so ein Design und Personenkult um das Produktdesign, wie es das letztendlich dann mit der Johnny Ive-Ära gab. Da war es halt ein designtes Produkt und ja, Insider und ein paar Apple-Freaks wussten, okay, es war Frog-Design, aber ein Otto-Normalkunde, der wusste das halt auch nicht. Mhm. Naja. Wir werden sehen, wie es weitergeht und mal schauen, wie er ihn weiterhin sich dort mit den zwei Aufgaben beschäftigt und weiterhin in der Firma, wie stark er sich dort noch weiterhin positioniert. Ja. Schauen wir mal. Gut. Ja, Phil Schiller tritt zurück, in Anführungsstrichen, oder tritt kürzer, zurück ist es ja nicht. Und der iMac tritt wieder in den Vordergrund, könnte man sagen.
Naja, es ist das gekommen, was wir auch schon quasi erwartet haben, ja.
Naja, ich hatte so ein paar kleine Überraschungen, die mir jetzt aufgefallen sind, die ich so nicht unbedingt erwartet hätte in erster Linie. Wir haben einen klassischen Speedbump bekommen. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Prozessorleistung bekommen. Wir können jetzt in der Maximalkonfiguration einen 10-Kern-Prozessor auswählen. Wir haben jetzt keine SSDs mehr, also Fusion Drive ist endlich weg. Das ist dieser Pickel am Po, der ist jetzt endlich raus aus der ganzen Geschichte. Es gibt jetzt nur noch SSDs, es geht mit 256 los. Maximal können wir 8 Terabyte rein konfigurieren. Wir haben auch die Möglichkeit, maximal 128 GB RAM rein zu konfigurieren. Das konnten wir vorher nur beim iMac Pro tun. Das ist jetzt aber hier auch in dem 5K iMac der Fall. Bisschen bessere Grafikkarte. Und da sind wir auch gleich beim Hauptthema, was mich überrascht hat. Wir haben ein True-Tone-Display. Und wir haben die Möglichkeit als Option eine Nanotextur-Oberfläche für das Display auszuwählen. Optional, wie gesagt, dass man halt eine Antireflexionsschicht auswählen kann, kostet 600 Euro Aufpreis. Hat mich überrascht, dass es etwas günstiger ist als beim XDR-Display. Da hat man ja die Möglichkeit auch, da kostet es aber ein Tausender. Ich glaube sogar über ein Tausender, 1099 glaube ich. Und hier liegen wir in Anführungsstrichen nur bei 600 Euro. Ja. Das Grunddesign ist komplett geblieben. Das war auch in den letzten Wochen so prognostiziert worden. Hat mich ein Hauch enttäuscht.
Es war ja im Prinzip so zu
erwarten. Ja, aber sie hätten halt nach meiner Meinung vielleicht die Displayränder. Sie hätten ja das Grunddesign so lassen können, aber die Displayränder ein bisschen kleiner machen können.
Da wird kein Geld mehr reingesteckt.
Da wird kein Geld mehr reingesteckt. Da ist von auszugehen. Und das Ding wird jetzt weiterhin noch so am Leben gehalten. Auch wenn man weiß, dass der Silicon letztendlich mehr oder weniger vor der Tür steht, wenn wir auch den Zeitraum etwas weiter fassen müssen, könnte man natürlich auch davon ausgehen, dass der iMac etwas später mit dem Silicon kommen wird, weil wir jetzt erst diese Aktualisierung haben von dem Gerät. Glaube ich nicht, dass wir gleich am Anfang des kommenden Jahres ein iMac sehen werden. Das, denke ich, wird sich erst so Mitte bis Ende des Jahres hinauszögern. Vermute mal nicht, dass wir sofort im Januar oder im ersten Quartal ein Silicon iMac sehen werden. Ja. Des Weiteren hat er jetzt auch endlich eine 1080p FaceTime-Kamera. Das ist schon krass, dass sich die Leute so drüber freuen, was woanders schon längst Usus ist.
Ja, aber okay, es war halt jetzt mal Eisenbahn, ja.
Ja, das ist richtig. Und was mir aufgefallen ist, der iMac Pro, der wurde jetzt auch ein bisschen abgedatet, was die Prozessoren angeht, liegt ja auch auf der Hand, dass der Abstand halt nicht mehr so, dass der Abstand wieder etwas größer ist, weil man kann ja diese Geräte, wenn man die beide noch im Portfolio hat, nicht so nah hardwaretechnisch aneinander designen, und deswegen gibt es bei dem iMac Pro jetzt auch ein paar neue Prozessoren, und da ist jetzt auch einiges passiert. Allerdings kann man dort nicht als Option das matte Display auswählen. Das wundert mich ein wenig und das lässt für mich auch ein bisschen tief blicken, dass auf kurz oder lang der iMac Pro als einzelne Produktsparte so nicht mehr stattfinden wird. Ich denke, das wird jetzt zusammenfließen.
Genau.
Und es wird letztendlich dann ein größeres Spektrum an einer Konfiguration geben von iMacs, die man sich konfigurieren kann, was letztendlich ja auch dann irgendwann ein iMac Pro ist von den Specs her, aber es gibt keine einzelne Produktlinie mehr. Ich glaube, das wird zusammenfließen, ist meine Meinung. Und
ja, vor allem, es macht ja auch durchaus Sinn, guck mal den normalen iMac, wie du den mittlerweile mit Speicher und SSD konfigurieren kannst,
ja.
Auch mit der Grafikkarte jetzt mit mehr Leistung im Vergleich zu einem iMac Pro. Meine Meinung macht das gerade, wenn ein neues Design kommt und Apple Silicon wirklich so leistungsfähig ist, bis dahin, wie man sich das erhofft, warum nicht den iMac Pro quasi in der jetzigen Form streichen und man macht halt ein Ding wieder draus.
Ja, ich denke mal, das ist auch sinnvoll. Es strafft das Produktportfolio, und wenn ich die ganzen Optionen mehr auswählen kann, ist es ja im Endeffekt egal, ob da iMac Pro draufsteht oder normal iMac, solange ich die Power habe und es letztendlich eine Pro-Maschine ist, ist ja die Bezeichnung.
Was ja auch sein kann, ist, dass Apple, es war ja im, oder der iMac Pro war ja am Anfang als Nachfolger quasi gedacht für den Mac Pro.
Ja. Dann es war ein Trostpflaster für die Pro-Kunden, die jetzt im Endeffekt warten mussten, bis der neue Mac Pro rauskam. Ja,
beziehungsweise die damit dann die Zeit überbrücken konnten bis zum Pro.
Genau.
Und ich denke nach wie vor, dass der iMac Pro als Ersatz für den Mac Pro gedacht war. Und von daher, wie gesagt, auch solange es mit dem Mac Pro gedauert hat, ja, kann man sich das ja alles so ein bisschen zusammenreimen. Wie gesagt, sollte der wirklich wegfallen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Apple sagt, entweder die reicht die Leistung unseres iMac und auch die Konfigurationsmöglichkeiten, das Display, was du hast im iMac, reicht hier halt aus, oder aber, ja, du musst dir halt einen Mac Pro kaufen.
Genau. Und das, da sind wir dann auch wieder bei der ursprünglichen Aufstellung, wie das ursprüngliche Portfolio war, und ich denke, das macht dann auch Sinn.
Ja.
Letztendlich.
Genau.
Ist meine Meinung.
Ja, kann man uns oder mich auch gerne drauf festnageln. Wie gesagt, ich bin
Bin ich auch der Meinung. Ja. Und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass es dann in Zukunft auch trotzdem zwei Farboptionen gibt, einmal Silber und einmal Space Gray, dass das trotzdem beibehalten wird. Diese Space Gray-Option haben wir ja bis jetzt nur beim Pro gehabt, und dass das dann wegfällt und dass das einzige Erbe ist, was man quasi vom Mac Pro mitnimmt, und dass man dann diese zwei Farboptionen halt auch beim iMac dann mit aufnimmt. Würde Sinn machen.
Ja.
Weil diese Farboptionen gibt es ja mittlerweile fast bei jeder Produktserie von Apple, außer beim Mac Pro, den gibt es nur in einer Farbe. Macht auch Sinn, denke ich. Gut. Ja, also wie gesagt, kein riesen spektakuläres Update. Das Einzige, was wirklich interessant war, war dieses True-Tone-Display und diese Oberfläche, also die Oberflächenbeschichtung. Sonst ist das jetzt nichts riesen spektakuläres. Wer, wie gesagt, jetzt unbedingt einen iMac braucht, soll ihn kaufen. Wer abwarten kann, soll abwarten. Das ist meine Meinung dazu.
Wegen Apple Silicon, meinst du?
Ja, genau. Also wer jetzt braucht, machen und wer nicht, lassen.
Ja, sowieso, wer nicht, der
ja, es gibt ja auch Kunden, die kaufen einfach mal, weil es nice to have ist, etc. Aber das.
Ja, wenn man sich das aktuell leisten kann, warum nicht? Sollen sie es auch
machen? Genau. Aber wer jetzt unbedingt das Ding als nice to have haben will, der soll warten, bis ein Silicon kommt, weil das ist dann noch niceiger. Wahrscheinlich.
Davon gehen wir zumindest mal aus, ja.
Ja, gut. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema, Apple Silicon. Ich habe mal, nee, das ist jetzt gar nicht mehr hier zu sehen. Ne? Irgendwie ist diese Grafik ausgewandert aus meinem Dokument hier. Es gab Gerüchte über ein MacBook 12 Zoll Silicon Konfiguration A14 etc., was kommen soll von einem relativ unbekannten Leaker. Und das sollte im Endeffekt die Neubelebung sein des MacBooks, also des 12 Zoll, was ja jetzt weggefallen ist, was vor längerer Zeit schon weggefallen ist, und das soll jetzt wiederbelebt werden. Und da sieht so aus, dass es eine relative Standardkonfiguration ist. A14X soll darin stecken, 8 oder 16 GB RAM, also optional dann die 16 GB, 256 bis 1 Terabyte SSD, das sind so die Optionen, die man hat. Verschiedensten Speicher- und RAM-Konfigurationen, wie ich eben schon sagte, 12 Zoll. Und das, was mich am meisten gewundert hat und wo es dann auch so ein bisschen unglaubwürdig geworden ist, in meinen Augen, war der Startpreis, weil da hat derjenige gesagt, 799 US-Dollar Startkonfiguration. Und da bin ich sehr skeptisch. Letztendlich kann man das, denke ich, abbilden aufgrund der Eigenproduktion der Chips und Eigenentwicklung. Aber wenn ich das jetzt mal in Kontext setze zu einem iPad Pro, was ja letztendlich dann auch irgendwann auf einem A14 basieren wird, würde sich Apple mit diesem Produkt in dieser Klasse, auch wenn man die Produkte jetzt nicht vergleichen kann, aber dennoch so stark Konkurrenz machen, dass ich nicht glaube, dass man da einen Startpreis von 799 US-Dollar sehen wird. Also da wird es dann sehr unglaubwürdig in meinen Augen. Bist du noch da?
Hallo?
Ja.
Ah, da bist du wieder. Der letzte Satz war eben bei mir weg. Aber,
Ja, das Internet spielt verrückt. Wie gesagt, da wird es dann bei dem Preis von 799 Euro, die da prognostiziert worden sind, oder in die wird es dann ein bisschen unglaubwürdig. Ich glaube nicht, dass wir den Startpreis so sehen werden.
Ja, wir hatten ja schon drüber spekuliert, inwieweit eventuell das MacBook Air, wenn es dann jetzt mit dem MacBook Pro zusammen wirklich eins der ersten Geräte sein sollte, die halt jetzt mit Apple Silicon kommt, ob es da eventuell am Preis sich noch was nach unten drehen lässt von Apple oder ob sie es machen, ja, von Apple. Mhm. Da hatten wir über den Preis schon spekuliert. Könnte man sich für so ein 11 Zoll MacBook Air, wie es früher mal war, durchaus vorstellen, aber
ja, wie gesagt, im Moment gehen die günstig, Prognosen dahin, dass es wieder dieses MacBook geben wird.
Ja, klar, würde ja auch Sinn machen, ja.
Und dann noch ein 13 Zoll MacBook Pro, da gab es jetzt auch Gerüchte, aber das war jetzt für mich jetzt quasi auch nicht so interessant wie dieses 12 Zoll, wo jetzt hier, was jetzt hier durch Applehausen getrieben worden ist in der letzten Zeit, weil auch diese Startpreiskonfiguration von 799 US-Dollar für mich so extrem utopisch sind, ehrlich gesagt, weil ja, wie gesagt, im Vergleich zum iPad Pro, auch wenn das komplett verschiedene Geräte sind, aber trotzdem letztendlich auch dann ähnliche Inhalte haben, also Hardware-Komponenten, ist das so weit weg. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das in dieser Preis-Range sehen werden.
Okay, das eine ist ein Mac, das andere ist ein iPad. Also.
Ja, aber guck mal, die Bestandteile, wir haben ähnlich große Displays, wir haben dann ähnlich großen Arbeitsspeicher, respektive Flash-Speicher. Also von den Komponenten her hat man ähnliche Daten dann letztendlich. Wenn jetzt Apple gesagt hätte, Startpreis 9 oder diese Gerüchteküche gesagt hätte oder dieser Leaker in Anführungsstrichen gesagt hätte, Startpreis 9,99, wäre das realistischer gewesen. Aber 7,99 ist nach meiner Meinung nicht realistisch. Ich hoffe, ich habe Unrecht und das kommt zu diesem Preis.
Ja.
Weil das wäre dann,
was verkaufen können, ja.
Das wäre dann auch für mich sozusagen der Einstieg in die Silicon-Welt. Und für 7,99 würde ich dann sagen, komm, ist fast schon ein No-Brainer, teste ich und mache ich mal. Würde ich auch kaufen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht.
Ja.
Ja. Gut. Schauen wir mal. Mehr können wir dazu jetzt nicht sagen. Auch wenn diese Redewendung sehr unbeliebt bei unseren Hörern ist, wenn ich sage, schauen wir mal. Aber wir müssen abwarten. Wir können dann wirklich nur schauen.
Der Kaiser, genau.
Genau. Was macht der eigentlich? Hat man auch lange nichts von gehört.
Boah, komm hier auf. Ja, ich weiß es nicht. Aber apropos, nichts gehört. Vielleicht grätsche ich da jetzt mal kurz rein.
Ja.
Bist du Boon-Kunde?
Nö.
Nö? Nö. Ich hatte Boon vor langer, langer Zeit ja mal genutzt. Allerdings jetzt, wie gesagt, auch schon länger nicht mehr. Ich habe dann auch gesagt, beziehungsweise als Boon damals ja Apple Pay-Unterstützung angekündigt hatte, hatten wir ja auch kurz mal drüber gesprochen, so quasi als Alternative, bis halt die eigene Bank das dann unterstützt. Ja, wir warten ja teilweise immer noch drauf. auf jeden Fall gehört Boon ja zu Wirecard. Mhm. Und Wirecard, die Problematik kennen wir ja. Und jetzt hat halt Boon bekannt gegeben, dass am 3. Oktober Schluss ist. Bis dahin sollte man sein Guthaben aufgebraucht haben. Mhm. Oder sie empfehlen, das Guthaben einfach einfach aufzubrauchen. Die haben auch dieses automatische Aufladen, was man aktivieren konnte, deaktiviert. Ab dem 4. Oktober für Restguthaben berechnen sie pro Monat 250 Euro Gebühr, bis dann quasi das Restguthaben aufgebraucht ist. Entweder, und wie gesagt, auch nicht auszahlen jetzt, ja, der Run wäre anscheinend recht groß, oder sie erwarten halt einen großen Run drauf, sondern ganz einfach Guthaben aufbrauchen.
Okay. Ja, das habe ich mitbekommen mit den Guthaben und es gibt zwar auch umständliche Möglichkeiten, das auf ein Referenzkonto auszahlen zu lassen, das Ganze, genau. Aber das ist wohl sehr schwierig und sehr umständlich. Also von daher würde ich sagen, braucht ja das Guthaben auf und gut ist.
Genau, das wäre auch so meine Sache. Guthaben aufbrauchen. Ja. Wobei, wie gesagt, ich habe es auch nicht mehr genutzt, außer das Spielen am Anfang oder das Ausprobieren am Anfang, sich das mal angucken. Und das war es dann auch, ja. Wirecard ist auch so ein Fass, aber das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht aufmachen.
Da könnten wir 5 Stunden Sondersendung drüber machen. Aber das lassen wir mal lieber. Ich wollte dir noch ein Gadget einstreuen, weil das auch wieder so ein Produkt war, wo ich schon beim Release gesagt habe, oder ein paar Wochen nach dem Release des Hauptproduktes, also der Mac Pro, ich rede jetzt hier von Mac Pro und da gibt es jetzt ein Third-Party-Zubehörprodukt. Okay.
Ja, genau, hatte ich auch gelesen, ja.
Mhm. Ja, da habe ich ja schon vor Wochen gesagt, oder da ist was in der Pipeline von einem Third-Party-Hersteller und ich habe da schon was gesehen. Ich darf aber noch nicht drüber reden. Ich bin ja so ein bisschen mit OWC verbandelt, in Anführungsstrichen, oder habe da so einen relativ guten Kontakt zu. Wir hatten auch schon einige Gadgets hier besprochen. Und wie gesagt, ich habe halt schon vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten schon gewusst, dass sowas kommen wird. Und jetzt ist es draußen. Es gibt Third-Party-Rollen für den Mac Pro. Und man hat es so gut wie möglich umgesetzt, ohne jetzt ein zu krasses Design zu machen, was jetzt nicht mehr zum Rechner passt. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und sie haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, den Rechner in der im Grunddesign so zu lassen. Also man lässt quasi die Standardfüße, die ja serienmäßig dabei sind, am Mac Pro dran. Man hat Schraubplatten, die man unten drunter setzt und man schraubt quasi über eine Gewindeplatte, die man draufsetzt, die Rollen drauf. Das kann man werkzeuglos installieren, das Ganze. Und es hinterlässt auch keine Spuren, wenn man es wieder abbaut. Also man hat den Mac Pro, wenn man die Rollen wieder absetzt oder demontiert, im Urzustand. Das ist das Schöne daran. Die Rollenqualität soll extrem gut sein, kann ich nicht zu sagen. Ich hatte weder die Originalrollen in der Hand noch die OWC-Rollen. Macht auch wenig Sinn. Mir fehlt das Hauptprodukt dazu.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Deswegen würde ich jetzt nicht, deswegen sehe ich von einem Gadget-Test im Moment noch ab. Und Sicherlich, wenn ich einen Mac Pro hätte, wär das ein Gadget, was ich gerne mal testen würde, keine Frage. Aber sonst macht das im Moment keinen Sinn. Der Preis steht bis jetzt noch nicht fest. Stand 6. August. Jetzt sind wir auch im August. Letzte Woche habe ich gesagt, wir haben schon Ende August. Da bin ich auch schwer durcheinander gekommen. Gab es auch einige aufmerksame Hörer, die sich da gemeldet haben. Wie gesagt, das ist das erste Third-Party-Produkt im Rollenbereich. Es gibt aber noch eine andere Firma, die derzeit auch an Rollen arbeitet, die eine zweistellige Zahl in der Firmenbezeichnung haben. Mehr darf ich dazu auch noch nicht sagen. Gut.
Der Tobi, oh. Die seid hier wieder.
Ja, ja. Und wie gesagt, ich denke, das könnte eine gute Alternative sein. Auch, denke ich mal, auf jeden Fall eine günstigere Alternative. Aber ich glaube, da hört doch nicht viel dazu, wenn man sich die Apple-Preise anschaut.
Mal gespannt, wie viel günstiger, ja.
Naja, ich denke mindestens die Hälfte.
Ja. Das ist ja schon eine Ansage,
ja. Ja. Gut. Und dann gibt es noch so eine Kurzmeldung. Da muss man aber vorne vorweg sagen, die Gerüchte kommen von DigiTimes. DigiTimes-Gerüchte sind teilweise auch mit Vorsicht zu genießen. Die Gerüchte gab es ja jetzt schon lange mit den Blutoximeter in der Apple Watch. Das soll jetzt wirklich konkret kommen. Da gibt es jetzt aus der Lieferkette einige konkretere Hinweise. Aber was ich viel interessanter fand, es gab auch Hinweise auf einen größeren Akku. 308 Milliampere-Stunden. Und das ist jetzt nicht in erster Linie so viel, ja doch, ist ein bisschen was Besonderes, weil, wenn man das jetzt in Kombination mit der aktuellen Situation setzt, dass ja Apple Watch oder Watch OS keine Force Touch mehr unterstützt oder kein 3D Touch, wie man es auch nennen mag, kann man ja davon ausgehen, dass die Apple Watch Series 6 keine zusätzlichen Layer mehr haben wird, also keine Force Touch keine Force-Touch-Schicht oder 3D-Touch-Schicht, wie man es auch nennen mag. Und das spart ein wenig Platz. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass dieser Platz für einen größeren Akku genutzt wird. Also, dass die Uhr letztendlich nicht dünner wird, sondern dass einfach dieser Platz, der für den Leer ausgespart wird, einfach für einen größeren Akku verwendet wird. Das ist meine Schlussfolgerung aus der ganzen Geschichte.
Zu wünschen wäre es, aber man kann da nie so sicher sein bei Apple.
Nee, so, aber es kommen ja auch mehr Sensoren rein, wie dieser Blutoximeter, also Sauerstoffgehalt des Blutes zu messen. Das wird ein weiterer Sensor sein, wo man von ausgehen kann. Und Sleep Tracking ist ja auch eine Option, die wir in iOS 14, Watch OS haben werden. Und das sind ja alles Dinge, wo man ein bisschen mehr Akku braucht. Und da würde dem Gerät oder der Uhr einen größeren Akku gut zu Gesicht stehen.
Ja.
Akku kann man immer gebrauchen. Tja, hast du denn noch irgendwelche Themen mitgebracht, die ich jetzt hier nicht angesprochen
habe? Ja, ich bin eben schon die ganze Zeit überlegen, ob man das noch ansprechen soll, aber ich glaube Instagram und TikTok kann man mal streichen, das ist jetzt auch nicht so interessant.
Hat Microsoft denn schon gekauft? Sind sie jetzt einig geworden? Oder?
Ja, das ist ja das nächste dann wieder, was dann auch dazukommt mit TikTok. Mhm. Ja. Nee, ich hatte eigentlich gedacht Instagram mit ihrem Reels als Wettbewerb zu TikTok. Wobei TikTok ja auch die Frage ist. Nee, alle, wo ich mich aufrege, ist über die Aussage von dem Trump, dass wenn Microsoft oder wenn ein amerikanisches Unternehmen TikTok kaufen sollte, hier Geld fließen muss an nicht ihn, sondern an den Staat. Ja.
Ja.
Und er hatte da von Handgeld gesprochen. Und wie wir alle wissen, ja, was hier so teilweise wie in der Regel ein Handgeld definiert wird, ja auch, sind das ja im Prinzip Bestechungsgelder. Das mag er aus seiner Zeit als Immobilienguru so damals gehandhabt haben, aber als Präsident ist das wieder so eine peinliche Nummer.
Du, der hat, ich meine, wo will man aufhören, wo will man anfangen bei seinen Aussagen, nicht das Adjektiv peinlich dazu zu fügen. Das kann man ja leider überall tun. Es gibt so viel.
Ich weiß nur nicht, ob ich mir als Microsoft diesen Schuh anziehen wollte. Sie sind ja anscheinend interessiert daran. Und jemand hat gerüchteweise gestreut, Apple hätte Interesse daran, ja, an TikTok. Da habe ich auch gedacht, wer ist denn bitte die Quelle, ja, die da ungenannt bleiben will? Ja, also wahrscheinlich TikTok selbst, ja, um den Preis nach oben zu treiben. Ja.
Kann möglich sein, kann möglich sein. Ja. Aber ich habe jetzt doch noch ein interessantes Thema. Okay. Da kommen wir so ein bisschen in das Crime-Thema rein. Das ist auch so ein Thema, wo man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Vor allen Dingen dass die Pointe, sage ich jetzt mal, die wird noch ganz lustig. Gehen wir zu unseren Freunden in die Schweiz, zu den Altgenossen, zu dem kleinen, liebevollen Bergvölkchen.
Wer hat es erfunden?
Ja, Ricola. Ja. In der Schweiz sind zwei Personen angeklagt, ein 34-jähriger Chinese und seine 56-jährige Mutter. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, kein Vorkommen. Wenn man irgendwie Mist baut, wird man angeklagt. Das berichtet der SRF, das schweizerische Fernsehen. Die haben in einem größeren Stil, kann man schon durchaus so sehen, 1000 gefälschte iPhones getauscht. Oder versucht umzutauschen. Das haben sie wohl auch gut realisieren können, bis sie dann aufgeflogen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Geräte jetzt exakt umgetauscht worden sind. Also man geht jetzt ja von 1000 aus, ob sie jetzt, ob das jetzt ein paar mehr oder ein paar weniger waren. Sie in den Bericht steht grob 1000 Geräte. Also das ist schon nach meiner Meinung ein großer Umfang. Und auch so ein paar andere Dinge sind bis jetzt noch nicht ins Tageslicht gekommen oder da gibt es jetzt noch keine konkreten Informationen zu, weil diese Geräte hatten gefälschte E-Mice, also Identifikationsnummern, und die waren so gefälscht, dass Apple das, wie gesagt, auch nicht feststellen konnte, jedenfalls nicht zu dem Moment, wo die Geräte bei Apple umgetauscht worden sind, dass die gefälscht waren. Und auch gefälschte Apple Care Plus, also auf diesen Geräten lagen Apple Care Plus Optionen drauf oder sie waren mit Apple Care Plus versichert, und das machte es auch so einfach, die Geräte umzutauschen, weil derjenige, der 34-Jährige, der halt angeklagt ist, ging in den Apple Store und hat dann einfach die Geräte umgetauscht. Und wenn du Apple Care Plus hast, kriegst du sie auch relativ schnell und zügig umgetauscht. Wäre das jetzt nicht der Fall gewesen mit Apple Care Plus, wäre es wahrscheinlich schneller aufgeflogen und das Gerät hätte andere Prozesse durchlaufen. Das ist das, wo man im Moment von ausgeht, warum es so einfach ging, die Geräte zu tauschen. Also gefakte Geräte umzutauschen.
Aber gefakte Geräte mit einer gefakten Apple Plus?
Ja, das ist nämlich der Punkt, den man bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht weiß. Wie sind die gefakten E-Mice draufgekommen und die gefakten Apple Care Plus Geschichten auf diese Geräte? Wie konnte das passieren? Und jetzt kommt die Pointe, wie ich finde. Laut Aussage des 34-Jährigen hat er die Geräte aus Hongkong zugeschickt bekommen. Das, was ich gelesen habe. Und er hat sie angeblich, unwissend, dass es illegal war oder dass es gefälschte Geräte waren, als Freundschaftsdienst für einen Bekannten getauscht. Und das kann man mir nicht erzählen. Das macht man vielleicht für ein oder zwei Geräte. Aber wenn diese Nummer ansteigt und wenn es über 20 Geräte werden, also da würde ich doch hellhörig werden und würde mir fragen, warum schickt er mir laufend Geräte zu, die ich umtauschen soll? Also das kann er mir nicht erzählen, dass er da nichts von gewusst hat und dass er das als Freundschaftsdienst getan hat. Angeblich hat er auch nur 10 Währungseinheiten dafür bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Dollar oder Yen oder Euro waren, ich sag mal Währungseinheiten, dafür bekommen pro Gerät, und er wusste nicht, dass das illegal war. Kann ich jetzt nicht ganz glauben. Ich glaube, das ist einfach nur eine Behauptung, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, weil bei so einer großen Anzahl von Geräten, da hinterfrage ich das doch mal, Mensch, was schickst du mir denn hier laufend zu? Das geht doch nicht, und das finde ich ein bisschen fragwürdig.
Ja. Also spätestens nach dem 100. Gerät.
Ja, aber da ist schon mal ganz spät die Glocken läuten. Ja. Also aber da schlägt dann schon der heilige Bimbam, also bei 100. Ne, also. Naja. Egal, aber interessant.
Also ich hatte gedacht, die fliegen früher auf.
Das spricht ja auch dafür, dass es gut gefaked war, das Ganze.
Ne? Ja, da wird Apple wahrscheinlich auch an den Prozeduren ein bisschen was ändern.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das angestellt hat. Ich glaube, der kann ja nicht immer, Ich meine, Apple,
ja, vor allem, der Schweiz, kann nicht immer in denselben Laden gegangen sein.
Und die Schweiz hat ja auch nicht so viele Apple Stores. Ich glaube, die haben zwei oder ein. Ich weiß jetzt nicht genau. Also in Zürich ist auf jeden Fall ein Apple Store. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch einen zweiten gibt. Entzieht sich meiner Kenntnis. Und wenn, wäre der zweite wahrscheinlich in Bern. Und der kann ja nicht immer, die kennen ihn ja dann mittlerweile schon. Ja. Der müsste ja dann alle Mitarbeiter durch.
Mit 20 Geräten.
Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es ist interessant. Ich glaube, er hat den Punkt verpasst, aufzuhören. Und wäre er früher genügsamer gewesen, hätte das auch ganz gut und glimpflich über die Bühne gehen können. Ja. Aber es wurde einfach zu viel.
Ja. Ja, aber wenn du einmal drin steckst, ja.
Ja.
So einfach Nein sagen. Ich weiß nicht, ob die sich das dann gefallen lassen.
Man weiß ja nicht, was dahinter stand oder steht. Genau. Was für eine Organisation, keine Ahnung. Was für eine Mafia-Struktur dahinter steht oder stand. Ich gehe davon aus, das wird schon in einem größeren Umfeld organisiert worden sein. Wer so professionell gefakte iPhones auf den Markt werfen kann, das wird keine Einzelperson gewesen sein, die dahinter steht.
Ja.
Und ich vermute mal, dass das wird auch in anderen Ländern abgelaufen sein, diese ganze Geschichte. Nur in der Schweiz ist es jetzt halt aufgeflogen und ist jetzt in die Medien gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch in anderen Ländern läuft und vielleicht werden wir in den nächsten Wochen, Tagen noch mehr davon hören.
Könnte sein, ja. Würde mich mal interessieren, wie genau es abgelaufen ist, ja.
Ja, vor allem, wie sie diese E-Mails und Apple-Care-Geschichten faken konnten. Das ist ja interessant. Aber wahrscheinlich wird man das auch so detailliert nicht in die Öffentlichkeit bringen, um nicht noch irgendwelche Trittbrettfahrer oder Nachahmer auf dumme Gedanken zu bringen.
Ja.
Gut. Okay, wo wir gerade bei dummen Gedanken sind, lass uns doch, wenn du keine weiteren Themen mehr hast, die heutige Sendung für beendet erklären.
Oh, ja.
Oder hast du noch was?
Gadget habe ich nicht. Genau, beziehungsweise über Rollen haben wir ja gesprochen, also von daher.
Ja, das ist ja kein Gadget, was ich getestet habe.
Ja.
Ja, aber.
Genau. Nee, okay, dann gut, dann haben wir das Ende quasi erreicht.
Ja, ja.
Okay, gut. Gut.
Und wenn alles gut geht, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Da gehe ich mal von aus, ja. Bis dann.
Ja, ja. Mach's gut. Tschüss. Ja,
ciao.